Wir haben uns hier versammelt, um von Helene Rosenbaum Abschied zu nehmen.
Stopp mal. Wir sollten machen, was Helene gewollt hätte.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, und was Helene definitiv immer wollte, war mittwochs eine neue Folge Eine Stunde Film. Und damit können wir selbstverständlich aushelfen, meine liebe Frau Wollner.
Ja, weil wir das von Berufswegen machen, mein lieber Herr Westerholt, können wir das. Eine neue Folge auch an diesem Mittwoch, heute mit zwei zauberhaften Gästen. Du hast dich mit Lea van Acken getroffen zu einem kleinen, feinen, neuen deutschen Film.
Fünf Finger sind eine Faust, heißt der ganz genau. Ist eine Green Production, die durchaus Fragen aufwirft. Habe ich aber alle so weit geklärt mit Lea. Du hast dich derweil Sterling K. Brown an den Hals geschmissen?
Ja, nicht nur dem, sondern auch noch Julian Nichols und James Marsden. Das sind die Hauptdarsteller von Paradise, der neuen Serie von This Is Us-Macher Dan Fogelman. Die gibt's auf Disney Plus. Da gucken wir rein. Und Mr. Brown, Mr. Marsden und Miss Nichols habe ich auch mitgebracht.
So, und eine Arie singst du uns heute auch noch?
Ja, ich bin mittlerweile da angekommen. Ich lasse singen, und zwar Angelina Jolie. Maria heißt der Film und sie darin mit Nachnamen Callas, denn um eben jene Operndiva Maria Callas geht's natürlich auch.
So sieht sie aus, die eine Stunde Film von dieser Woche. Wir gehen zusammen auf die Couch und mit euch ins Kino. Und genau da fangen wir auch an mit Fünf Finger sind eine Faust. Wir sind in Berlin, wir sehen eine Fridays for Future Demo, als im Hintergrund ein Waggon einer U-Bahn explodiert. Ein Terroranschlag mit Toten mitten in der Hauptstadt und unter den Opfern ist auch Helene. Die hatte seit ihrer Kindheit vier beste Freunde, die sich seit Jahren aber irgendwie kaum noch sehen. Jetzt aber treffen sich Ben, Milan, Tim und Lenny wieder eben zu Helenes Beerdigung. Und da haben die vier Jungs dann diese Idee.
Jungs, lasst uns ein letztes Mal zur Küste fahren. Für Helene.
Oh, fuck.
Ist er tot?
Vorsicht, 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 Vorsicht.
Geht's ihm gut?
Vier Jungs, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, ein angehender Autor, ein junger Arzt mit Bakterienphobie, ein Yuppie-Poser mit Frau und Kindern und ein nie erwachsen gewordener Chaot, in dessen fetter Karre sie von Berlin Richtung Meer fahren, um dann im Hafen von Rostock einen offenbar Geflüchteten über den Haufen zu fahren.
Ja, da passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit, merkt ihr. Diese fette Karre, mit der sie da unterwegs sind, so ein Hammer H2, also echt so ein Monsterding, in dem sie unterwegs sind. Diese Karre gehört überhaupt nicht Lenny, wie er behauptet hatte. Der hat die Karre geklaut und der Mann, den sie da angefahren haben, spricht kein Deutsch, hat aber einen Zettel bei sich.
Guck doch mal, der will nach Schweden.
Ey, wir bringen ihn dahin.
So eine gute Sache, und ist auch irgendwie spannend.
Das ist die Idee, denken die Jungs. Wir fahren den mit der geklauten Karre rüber nach Schweden, tun so also was Gutes und werden auf diese Weise auch direkt diesen überfetten SUV los. Gesagt, fast getan, denn plötzlich taucht sie hier auf.
Wer ist das denn jetzt?
Das ist Maria. Sie muss auch nach Schweden. Wir nehmen sie mit.
Sie ist dir wichtig.
Sie war uns allen sehr wichtig.
Wenn wir uns mal einig waren, dann eigentlich immer nur wegen Helene.
Mal ehrlich, sie war diejenige, die uns zusammengehalten hat.
Was?
Es ist so schön mit euch.
Ja, das Leben ist einfach scheiße.
Diese Maria, und da kommt Lea van Acken ins Spiel, sieht der verstorbenen Helene wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Wer Maria wirklich ist, interessiert die Jungs erstmal wenig. Das allerdings ändert sich einigermaßen schlagartig, als plötzlich Gerüchte über den geflüchteten Mann auftauchen, den die vier Jungs seit Rostock schon im Kofferraum verstecken. Das Ganze ist wieder mal eine wirklich kleine Indie-Produktion, die wir ja hier in Eine Stunde Film grundsätzlich erstmal sehr gerne unterstützen. Geschrieben und gedreht hat Fünf Finger sind eine Faust Laura Fischer, ist ihr Debüt-Kinospielfilm. Geschrieben hat sie das Buch zusammen mit Juri Sternburg. Der hat zum Beispiel auch In Berlin wächst kein Orangenbaum mitgeschrieben oder auch die ARD-Serie Die Zweiflers. Das hier jetzt also ein sehr kleiner Film, hatte ich gesagt, mit einer kleinen Crew, gedreht schon während der Pandemie 2020 in Deutschland und Schweden, ist also wirklich schon ein bisschen her. Und ja, es geht letztendlich eigentlich so um die obligatorisch drängenden Themen unserer Zeit, um so eine gewisse Sehnsucht zurück zur Natur. Das entfaltet sich hier im Film dann in Schweden. Aber es geht auch viel um Racial Profiling, um Vorwürfe, Klischees und so eine grundsätzliche Debatte über kulturelle Unterschiede und inwiefern die eigentlich Gegenstand unseres täglichen Miteinanders sind und das sowohl beabsichtigt und instrumentalisiert als auch so unterschwellig und beiläufig. Was ich bemerkenswert fand, fast schon skurril, Anna, du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass die alle extrem so auf Green Production geachtet hätten, dass das also eine Filmproduktion sein sollte, bei der sie vom Dreh bis zur Fertigstellung extrem auf CO2-Fußabdruck und Klimaneutralität geachtet haben. Und dann, wie eben schon gesagt, sehe ich da diesen Chaos-Typ im Film, also diesen Lenny, der für den Roadtrip, der da beginnt, halt nicht irgendein Auto klaut, in Klammern, es hätte ja vielleicht auch irgend so eine E-Karre sein können, sondern dass der halt diesen Hammer H2 klaut, auch noch so in pink-weiß lackiert. Also ein Auto, was so ungefähr den fiesesten Spritverbrauch aller Zeiten hat, mit dem sie dann den ganzen Film durch halt auch also wirklich unterwegs sind.
Das war ungefähr auch die einzige Frage, die mich die ganze Zeit umtrieben hat, als ich an den Film reingeguckt habe. Und deswegen, wie hat Lea auf die Nachfrage, die investigativ-kritische Nachfrage davon reagiert, als ihr euch getroffen habt?
Ja, ich stellte sie natürlich, diese investigative Nachfrage. Und was sie darauf gesagt hat, das hört ihr jetzt. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen. Lea ist ja Fachfrau. Sie ist unter anderem auch Nachhaltigkeitsbotschafterin des Deutschen Filmpreises. Und das Thema Green Production liegt ihr grundsätzlich einfach sehr am Herzen. Also war ich gespannt, was sie zu dieser ja doch kleinen Diskrepanz wohl sagen würde. Nicht weniger als eine absolute Lieblingsgästin ist diese Lea van Acken in Eine Stunde Film. So schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Schön, hier zu sein.
Fünf Finger sind eine Faust. Du quasi, wenn wir das mal von da an anfangen aufzurollen, in einer Doppelrolle, Lea. Du bist letzten Endes zumindest im kleinen Sichtfenster des noch vorhandenen Reisepasses. Bist du Helene?
Stimmt.
Aber du bist auch noch eine sehr spannende neue Frau, die in diese Runde mit reinkommt. Da hat mich erstmal interessiert, war das von vornherein der Plan, weil es ja auch einen Zweck erfüllt, dass es eine optische Ähnlichkeit gibt, dass es erkennbar beides du bist? Du hättest ja auch einfach so ähnlich aussehen können.
Das stimmt natürlich. Das ist eine sehr gute Frage. Also Laura Fischer, die Regisseurin, glaube ich, hat mir eben irgendwann geschrieben und meinte so, hey, können wir ein biometrisches Foto von dir haben? Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob die Idee dann quasi war zu sagen, ist es gut, dass wir genau gleich aussehen. Auf dem Foto sehe ich auch ein bisschen anders noch aus, weil da habe ich quasi kurze braune Haare für die Helene quasi. Und ob das einfach jetzt nur als Witz oder als tieferer Sinn gedacht war, weil ganz klar die Rolle, die ich spiele, auf jeden Fall eben nicht die Figur Helene ist und sogar eigentlich genau, würde ich sagen, menschlich fast, ja, das Gegenteil und das Ende vom Anfang so ein bisschen so ungefähr ist. Ja, stimmt.
Ich habe mir ein paar Zitate rausgeschrieben aus dem Film, die ich gerne mit dir besprechen würde.
Ja.
Und zwar schon Dinge, die ja nicht unbedingt, gar nicht mal unbedingt gegensätzlich sind, aber die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, die aber sehr weisend sind für den Film. Das eine Zitat ist, alles ist gut, wie es aus den Händen der Natur kommt. So, das ist was. Also dieses ab da, wo ihr in Schweden seid, dieses sehr naturbasierte auch Setting, was wir da haben.
Auf den Scheren war das, ja.
Genau, richtig. Und dann so ein Zitat wie, es gibt Kulturunterschiede, für die kann man nichts. Also es ist viel auch Racial Profiling im Film drin, so ein unterschwelliger, auch durchaus ausgesprochener Rechtspopulismus, der ja auch mega in die Zeit passt. Und ich bin nämlich darüber ins Überlegen gekommen, weil es kam mir so widersprüchlich eigentlich vor. Ist es ja aber eigentlich gar nicht zwingend, oder? Also es gibt ja da durchaus Zusammenhänge. Auf der einen Seite dieses Archaische in der Natur und vielleicht sogar gerade dort und auch in dem Land, in dem ihr seid, dieses Hinweisen auf kulturelle Unterschiede.
Also was man natürlich sagen muss, ist, dass der Film so geschrieben ist, dass er eben gerade eigentlich keinen Blatt vor den Mund genommen hat und schon leider auch manchmal ein bisschen, wo ich dann jetzt, wenn ich schaue, quasi aus dem, wo ich als Lea stehe, raufgucke und richtig schlucken muss, weil ich es ganz schlimm finde, das teilweise zu hören, was die Charaktere eben so sagen. Mhm. Und es war aber eben damals ganz bewusst so geschrieben von Laura und von Juri, weil sie sich eben überlegt haben, dass sie dachten, wir würden gerne eben niemanden ausgrenzen und vielleicht auch am Anfang mitnehmen und ihn dann auf eine Richtung hinweisen und eigentlich so den Spiegel vorhalten und sagen, schau mal, was das macht, was du sagst. Und das sind ja zwei Zitate von meiner Rolle. Und bei, ja, vielleicht sollte man das nicht sagen. Also bei den zwei Zitaten, die du da genannt hast, finde ich so spannend, dass sie eben so ganz gruselig subtil rechtspopulistisch sind. Also wie du es jetzt gesagt hast, wenn man das mal so aus dem Kontext stellt, dann ist man erstmal so, okay, alles kommt aus der Hand, oh ja, die Karotte kommt aus dem Boden so ungefähr. Aber mir begegnet es tatsächlich echt, ich hatte wirklich letztens im Bordbistro ganz random so eine Situation, wo es dann auch irgendwie um ganz krude, auf jeden Fall nicht wissenschaftliche evolutionäre Zusammenhänge von woher kommt der Mensch und alle sind unterschiedlich und die Wurzeln bleiben im Menschen drin, wo ich dann so gesagt habe, naja, darüber gibt es Wissenschaft, dass das nicht so ist und es ist alles auch Erziehung und etc. Und das finde ich so spannend an diesen Zitaten, dass man wahrscheinlich, wir merken es direkt, aber jemand anderes merkt es vielleicht gar nicht. Und dann ist halt die Frage, wo führt das hin? Wo führt dieser Gedanke hin und wie wird dieser Gedanke genutzt, um über Menschen zu sprechen? So.
Ja, wir könnten ein stundenlanges Gespräch wahrscheinlich führen, grundsätzlich über Populismus, weil es ja nicht nur oder nicht mehr nur Rechtspopulismus ist. Es ist ja auch eine regelrechte Form von Populärpopulismus geworden. Also das quasi zu verbreiten, was einem selber gerade fällt und wie man gern die Dinge sehen möchte und das dann zu verkaufen. Denn der Schritt zu Trumpismus ist nur noch sehr, sehr kurz in diese Richtung.
Ja, es ist echt spannend. Ich habe das wirklich jetzt auch gehabt, als wir unser Special Screening, also nochmal die Premiere jetzt im Januar hatten, habe ich den Film auch nochmal ganz anders gesehen und habe auch gemerkt, mit der jetzigen Lage, die wir gerade einfach so in unserem Land irgendwie auch haben, auf der Welt leider auch, aber vor allem jetzt auch in unserem Land, dass ich auch nochmal so viel übersensibler und nochmal so anders drauf geguckt habe und die ganze Zeit so war, oh Gott, ja, stimmt, und diese Charaktere dann vor mir gesehen habe und so war, ja, es begegnet leider irgendwie, es passiert.
Ja.
Und ich weiß, als wir ihn das erste Mal geschaut haben, 2022, glaube ich, war das, da sind mir ganz andere Dinge aufgefallen. Da sind mir andere Bilder aufgefallen. Da war ich vielleicht viel weniger sensibel als jetzt vielleicht so ein bisschen noch.
Ja, das ist krass. Wir befinden uns, glaube ich, aktuell in der Slöborn-Stufe von Populismus.
Ja, oh Gott.
It's an outbreak.
Es ist wirklich einfach, man fragt sich, wohin soll das alles gehen, ne?
Komm, lass uns über den. Du sagst schöne Dinge. Ich sage, lass uns über den Elephant in the Room sprechen.
Ah, yes, please. Put it out there.
So, Green Production, liebe Lea. Lass uns damit erstmal anfangen, bevor ich dir den sechsten Hauptdarsteller des Films um die Ohren haue, der in dem Zusammenhang ein bisschen merkwürdig anmutet. Aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr grüne Produktion gewesen, die ihr da gemacht habt 2020, die sich worin geäußert hat? Woran kann man das festmachen?
Na, das kommt alles auf jeden Fall auch aus der Verantwortung von Laura natürlich, also unsere Regisseurin, unsere Produzentin, die quasi die Mutter dieses Filmes, ihr Film. Laura hat ja auch Changemakers jetzt gegründet die letzten Jahre und es hat auch so ein bisschen mit Fünf Finger angefangen. Also nochmal, es war eben ein sehr kleines Team. Wir sind alle gemeinsam nach Schweden gefahren, sowohl mit dem Zug, dann später auch mit ein paar einzelnen Autos. Es waren aber nur ganz wenige, weil wir eben auch nur ein sehr kleines Team waren. Es wurde komplett mit natürlichem Licht gedreht. Also wir hatten kein extra Licht, dadurch natürlich kein extra Strom. Mhm. Wir haben da vor Ort nicht in Hotels gewohnt, sondern quasi in so kleinen Hütten in den Dörfern. Das heißt, wir hatten jetzt eben auch nicht wahnsinnig viel Wasserverbrauch in den Hotels oder ständig Handtücher, die gewechselt haben, sondern es war eher so ein bisschen wie so Campingurlaub fast. Wir hatten ein komplett vegetarisch-veganes Catering. Ich glaube, es gab in der ganzen Produktion vielleicht einmal Fleisch, also allerhöchstens. Für die irgendwie gefragt haben. Genau, und wir haben eigentlich alle immer wieder versucht, so alles Kleine, also sei es jetzt ein Papierzettel, sei es jetzt irgendwie der blöde To-Go-Becher, also das Bewusstsein war sehr, sehr hoch an diesem Set und das war natürlich auch so gut machbar, weil es eben auch so wenige Hierarchien waren. Also alle haben halt irgendwie mit dran gearbeitet, also jeder hat direkt den nächsten Schritt gesehen, was bedeutet das so ungefähr. Genau, wir sind irgendwie nicht geflogen und so. Und das war schon crazy, dass man das Gefühl hatte, man hat jetzt irgendwie was, so gut es geht, einfach so nachhaltig wie möglich gemacht. So, das war schon schön.
War das von vornherein ausgegebene Marschroute? Also wusstet ihr das von vornherein, dass darauf, okay, weil dann natürlich die Frage noch mehr auf der Hand liegt, ob ihr das dann irgendwie am Set besprochen habt, dass dieses Auto, mit dem ihr diesen Roadtrip macht, nun ausgerechnet eins ist, also ein Hammer H2. Das ist so, also in Verbrennermotoren ausgedrückt, kommt das kurz vor einem Panzer. Ja. Mit 20 Liter Spritverbrauch auf 100 Kilometer. Also natürlich fragt man sich, wenn man den Hintergrund kennt, der Green Production, warum klaut Lenny, warum klaut er nicht irgendein, ich übertreibe jetzt mal, ein E-Auto? Es muss ja nicht mal der so eine furchtbare Karre von Elon Musk sein, sondern halt irgendein anderes E-Auto, was ja auch keinen Widerspruch zu der Geschichte dargestellt hätte.
Ja, total spannend. Also ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, warum ich das vor mittlerweile 5 Jahren nicht nachgefragt habe. Also jetzt würde ich wahrscheinlich auch nochmal anders drauf gucken, weil mir das natürlich eigentlich verbrennermäßig klar ist und so. Und ich glaube, dass wir auch drüber diskutiert haben und es war dann aber irgendwie auch, ich weiß nicht, irgendwie war es einfach geschichtlich für diese Figuren wichtig, obwohl ich das, glaube ich, also Laura wahrscheinlich jetzt auch nochmal anders hinterfragen würde und sagen würde, ist es wirklich so wichtig oder kann es nicht auch einfach ein anderes Auto sein? Also ich würde jetzt nicht sagen, obwohl ich nicht für alle sprechen kann, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine bewusste Gegenentscheidung war. Es muss jetzt aber unbedingt das sein, sondern eher so ein bisschen so wie, das ist einem, ja, es irgendwie war so klar, es muss das sein und man hat nicht hinterfragt, ob es wirklich das sein muss. Macht das Sinn? Ja, und das ist natürlich auch, also wir haben den dann auch quasi mit rübergefahren nach Schweden. Also da kam aus Deutschland genau mit rübergefahren. Genau, und auf jeden Fall saßen auch Leute mit drin, er ist nicht leer gefahren und so, aber trotzdem, ja.
Naja, ja. Und das ist, und jetzt können wir das Ganze noch weiter überspitzen. Da bin ich Halbexperte, weil ich ja den größten Teil meiner Familie in Dänemark habe. Und wenn ich die von Berlin aus besuchen möchte, dann fliege ich natürlich nicht nach Kopenhagen, sondern ich fahre dann mit dem Auto nach Rostock, muss da allerdings auch auf eine Fähre und muss übersetzen. Und die Fähre, mit der ihr unterwegs war, das ist eine von diesen Fähren, die man halt auch nach Dänemark nimmt. Das ist ja so eine Linie, die da hochfährt. Und diese Fähren sind ausgerechnet mit 2,8 Liter Diesel pro Pkw pro Kilometer. Macht also quasi auf die 400 Kilometer hoch bis nach Schweden, macht das nochmal etwas über 600 Liter Diesel. Ich überspitze das deshalb, weil ich darauf hinaus will, weil du ja auch Botschafterin bist im Bereich Green Productions. Worauf muss heute geachtet werden, wenn wir in diesem riesen Moloch von Film- und Serienproduktion überhaupt eine Chance haben wollen, uns einigermaßen klimaneutral zu verhalten?
Also ich glaube, es fängt, und damit hast du auf jeden Fall einen guten Punkt angesprochen, es fängt schon im Storytelling an. Also bei der Geschichte fängt es immer an. Und dass wir da einfach wirklich krasser uns hinterfragen müssen, was muss sein, was muss nicht sein, geschichtlich. Und das ist natürlich, also ich meine auch, die Frage, so eine Reiseproduktion ist natürlich dreamy und wunderschön, irgendwo hinzufliegen und das da zu machen. Und jetzt gerade haben wir auch.
Du willst den Zuschauern ja auch Bilder bieten, ne?
Genau, und dann ist natürlich auch so ein bisschen, jetzt gerade haben wir auch das neue wir haben noch das alte Fördergesetz quasi, also so die Bezuschussung teilweise von diesen Tax-Return-Steuerdingen und so, ist dann auch schlechter in Deutschland als in anderen Ländern, weswegen ganz viele Produktionen ins Ausland gehen, weil es einfach günstiger ist, da zu arbeiten. Beziehungsweise und tatsächlich auch nicht nur günstiger, weil es cool ist, günstiger, sondern weil es teilweise eben wirklich fast nicht anders geht, sonst diese Produktion zu stemmen. Genau, aber ich glaube eben, dass es super wichtig ist, dass man in der Geschichte anfängt, immer zu überlegen, also welche Geschichte wollen wir heute erzählen? Und das ist eben auch so spannend, weil der Film jetzt eben auch schon 5 Jahre her ist. Wahrscheinlich würde man heute dann wieder anders drauf schauen.
Ja.
Und ich glaube eben auch, das ist dann so die Frage, Filme brauchen ja manchmal Jahre, aber wir bewegen uns so schnell in unserer Zeit, dass man dann wirklich einfach immer wieder gucken muss, okay, was ist jetzt gerade Sache und wie schauen wir damit umzugehen? Und dann ist es super wichtig, dass man eben, glaube ich, eine Person hat am Set, eben so ein Green Consultant oder eine Green Consultant, das ist das englische Wort, aber eben eine Person, die die ganz früh im Prozess eigentlich schon dann, wenn das Geld auf dem Tisch liegt und überlegt wird, wie verteilen wir dieses Geld, mit draufschaut oder draufschauen darf. Das ist natürlich dann auch die Frage, lassen die Produzentinnen das zu und so. Aber dann eben guckt, okay, wo setzen wir an, wo können wir frühzeitig jetzt was grün verändern, ohne dass es uns dann später irgendwie heißt, wir müssen jetzt das Plastikgeschirr oder das Pappgeschirr gegen jemanden austauschen, der das jetzt abwäscht zum Beispiel. Weil dann kommt die Produktion und sagt, sag mal, ich kann mir jetzt ja nicht noch eine Person leisten, ja, die dann auch noch irgendwie Wasserzugang braucht. Das heißt, es muss halt sehr frühzeitig beim Skript und dann wirklich, wenn es um die Produktion geht, einfach immer mitbedacht werden.
Ja.
Und wir müssen uns alle immer wieder gegenseitig darauf aufmerksam machen. Und so, also ich hatte das jetzt bei dem Studentenprojekt, da habe ich auch vorher mit dem Produzenten telefoniert. Und das Coole ist, auch noch ein sehr junger Produzent, eben aus Stuttgart, also von der Ludwigsburg-Uni. Mhm. Und der macht jetzt selber auch noch die Ausbildung zum Green Consultant, was cool ist, weil dann vereint er das in seiner Position, da er auch Entscheidungen treffen kann. Und wir sind dann so alle Punkte durchgegangen. Da meinte ich so, ah krass, cool, ihr achtet ja schon mehr, also ihr achtet ja eigentlich schon auf alles. Wie ist es denn mit zum Beispiel Wasser, dass wenn wir da am Haus drehen, können wir nicht so große Wasserkanister haben, dass wir uns einfach das abfüllen können, also dann Leitungswasser so und halt nicht 1000 Plastikflaschen, die dann immer überall rumstehen,
genau,
oder eine große Flasche und Becher und so. Und ich meine, es ist dann eine Kleinigkeit, aber es macht was. Ja, und dann gehört es natürlich auch dazu, dass es einfach irgendwie mit in den Fördergesetzen mit drin ist, also dass es sowohl verpflichtend ist, was ja auch so ist mittlerweile. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie mittlerweile wieder runtergeschraubt haben, als eben auch teilweise bezuschusst einfach ist.
Ja.
Also, dass man es eben wirklich auch supportet. So.
Ja, und auch das, glaube ich, muss man mal ausgesprochen haben, damit das ganz klar ist. Kürzung von Kulturfördermitteln bedeutet letzten Endes auch das.
Ja.
Weil es muss dann im letzten Glied auch genau dort gespart werden.
Ja, ja, so, voll. Obwohl ich auch mal ganz spannend, also ich weiß nicht mehr, wie aktuell die Zahl ist, aber vor irgendwie auch im Zuge des Filmpreises mit einer Green Consultant telefoniert habe und sie meinte, wenn man diese Position eben und diese Bemühungen ganz früh in diesen Produktionsprozess mit einbaut, dann sollte das eine Produktion eigentlich nicht mehr als 1% mehr kosten. Das kann man halt nicht so pauschal sagen, weil wenn es dann eben darum geht, wir drehen im Ausland, alle fahren mit dem Zug, und die Flugtickets sind super günstig und die Bahn kostet irgendwie immer 50 Euro mehr, ja, dann macht es halt bei irgendwie 10 Schauspielenden oder 50 Leuten Team, macht es dann halt einen Unterschied natürlich. Deswegen glaube ich, kann man das leider nicht so pauschal sagen. Und deswegen muss das einfach, wie überall in unserer Welt und in unserem Land halt eigentlich einfach Bestreben sein, dass man sagt, da darf nicht gespart werden, da muss rein investiert werden, das ist unsere Zukunft einfach.
Ja, ja, klar. Und das ist ganz ohne Rumgepause jetzt, aber durch den, also den Vergleich nochmal rausgeholt mit Dänemark. Nach wie vor könnte ich relativ problemlos vom BER für 39 Euro nach Kopenhagen fliegen. Wenn ich mit dem Auto fahre und die Fähre nehme, dann sind es durch Sprit- und Fährkosten sind es 400 Euro hin und zurück. Wow. Also das ist eine Diskrepanz und da brauchen wir mit der Bahn gar nicht erst anzufangen, mit der neuen Bahnverbindung, die es gibt. Also dass da tierisch was passieren muss, das steht auf einem anderen Blatt und könnte wann anders besprochen werden. In diesem Fall, Lea, haben wir Fünf Finger sind eine Faust jetzt im Kino und dann relativ bald auch auf behindthetrees.de. Ja. Auch ein nachhaltiges Streamingportal.
Das kam ja auch so ein bisschen durch Laura wieder, die Connection. Und eben spannend, weil dieser Film ja eigentlich so diesen Indie-Weg komplett independent, jetzt ohne großen, also ohne Verleih tatsächlich, gegangen ist. Und Laura sich jetzt eben auch wirklich selber um diese ganze Kinotour gekümmert hat, dass der jetzt eben gerade im Cinemotion gezeigt wird. Ich glaube, es ist auch im Gespräch, ob noch eine andere Kinokette den tatsächlich auch noch weiter rausbringt. Und dann eben auch so ein bisschen die Idee, dass man es dann bei Behind the Tree hat und dann einfach den Leuten gibt. Und die dürfen das einfach schauen. Und wahrscheinlich eben auch ohne, also ich weiß nicht mehr genau, wie aktuell das ist, aber tatsächlich dann auch ohne irgendwie noch eine Paywall oder sowas, um eben einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Wir hatten auch gehofft, dass die Bundestagswahl einfach später im Jahr ist, dass man noch mehr Zeit hat, eben auch wirklich diese Kinotour und diese Gespräche irgendwie noch mehr zu machen und gerade in die Bezirke zu gehen oder in die Teilbundesländer und so, wo man eben dann zum Beispiel eine sehr hohe AfD-Wählerschaft hat. Und da eben wirklich zu sprechen und zu sagen, so, ah, spannend, wo habt ihr euch denn vielleicht gesehen und was macht der Film jetzt mit euch und so. Jetzt ist natürlich die Zeit sehr knapp, jetzt nur noch bis zum 23. Februar. Aber ich finde es wirklich auch erstaunlich, was bis dahin schon so passiert ist und wie viele Leute schon ins Gespräch gekommen sind. Das ist total schön zu merken.
Ja, du hast es richtig gesagt, ich habe es falsch gesagt, deswegen wiederhole ich es nochmal richtig, behindthetree.de, Einzahl, nicht Mehrzahl. Da könnt ihr gerne auch nochmal schauen und werdet dann Fünf Finger sind eine Faust auch dort finden, wenn es bei euch in der Nähe kein Kino gibt, wo ihr diesen fantastischen Film jetzt ab Donnerstag sehen könnt. Liebe Lea, es war mir wie immer ein Fest, dich hier zu haben in eine Stunde Film. Wir müssen gar nicht uns groß verabschieden. Wir können sagen, bis die Tage, weil wir uns höchstwahrscheinlich, vermute ich, auf der Berlinale über den Weg laufen werden.
Stimmt, stimmt.
So. Ja. Keine Berlinale ohne Frau van Acken, das ist gut so. Da werden wir uns zum jährlichen Klassentreffen wiederfinden, alle miteinander. Hab vielen Dank für den lieben Besuch in eine Stunde Film.
Ich danke dir, Tom.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna?
Tom?
Für eine Oscar-Nominierung für Angelina Jolie hat es in diesem Jahr dann am Ende doch nicht gereicht. Dabei wurde die 49-jährige Actrice, möchte ich sie im Zusammenhang des nun folgenden Films einfach gerne mal nennen, wurde dafür hoch gehandelt, nämlich für ihre Rolle als Maria in dem Film Maria. Der ist vom chilenischen Regisseur Pablo Larraín, in dem sie eine der größten aller Operndiven jemals spielt, nämlich Maria Callas. Der Film kommt jetzt auch Donnerstag, also morgen, in die Kinos. Jetzt mal Angelina Jolie als die Callas, wie sie ja auch gerne genannt wurde. Funktioniert das überhaupt irgendwie?
Ja, streiche das überhaupt irgendwie. Für mich funktioniert das, weil sie mit der Figur wirklich verschmilzt und voll und ganz aufgeht. Sie spielt Callas, das muss ich, glaube ich, kurz einordnen, kurz vor dem Tod, zu Hause in einer überdimensional großen Wohnung. Sie ist sehr, sehr jung gestorben, mit 53, glaube ich, in Paris. In dieser sehr, sehr großen Wohnung lebt sie, ihr Butler und die Hausdame. Und wir sehen sie, wie sie vollgepumpt mit Schmerzmitteln und Beruhigungstabletten ihr Leben nochmal so fragmentarisch, assoziativ an sich vorbeiziehen lässt. Stellvertretend erzählt durch ein dem Medikamentenrausch entspringendes, nicht reales Fernsehinterview, in dem sie selbst ja so eine Art mit ihrem Leben abrechnet.
Meine Mutter hielt mich zum Singen an. Onassis verbot mir zu singen. Und jetzt werde ich für mich selbst singen.
Nun ja, Ihr wundervolles Leben
spielte sich vor meinen Augen ab.
Was heißt das?
Das heißt, dass jetzt endlich ich die Kontrolle habe über das Ende.
An einer Stelle sagt sie auch zu ihrem Butler, sie würde ab sofort selbst entscheiden, was real sei und was nicht. Und es ist so ein Film zwischen den Erinnerungen an die große Vergangenheit und dem unstillbaren Wunsch nach einem letzten Auftritt. Es geht einfach um eine Frau, die ihren Willen, ihr Schicksal selbst in der Hand hat, die weiß, was sie tut in der wirklich letzten Woche ihres Lebens.
Ja, das gefällt mir gut, dieses einfach mal selbst entscheiden, was real ist und was nicht. Ich glaube, das übernehme ich auch für mein Leben.
Hast du das noch nicht übernommen?
Denn da bist du ja noch nicht konsequent genug, glaube ich.
Ja, aber es wird
ich
Zeit.
Nehme die Callas jetzt als Vorbild. Sie hatte unbestritten eine ganz eigene Aura, also eine einzigartige Stimme und auch eine Stimmung. Wie schafft's Angelina Jolie, sich ihr, vor allem, das interessiert mich, auch musikalisch zu nähern?
Sie hat tatsächlich 6-7 Monate Gesangsunterricht genommen, Italienisch gelernt und Oper studiert. Also nicht, um den Gesang der Callas zu imitieren, sondern damit die Kamera, wenn sie nah an ihr dran ist, wir Zuschauende sehen, dass der Gesang ein Teil von ihr ist. Und vor allem auch, um die Callas zu verstehen. Ne, Musik war ihr Leben. Für Jolie war das vor allem ja eine emotionale Herausforderung, die Stimme zu finden. Und durch Technik sind beide Stimmen im Film kombiniert. Damit steht nicht nur Jolie auf der Bühne, sondern auch die Callas selbst.
Chi parlo di Merci, chi io non le vecca, chi io m'ascolta i suoi sguardi, il volo di chi mi, chi m'ascolta.
Ja, das ist in der Komplexität, finde ich, schon beeindruckend.
Das hat aber nicht Angelina Jolie gesungen.
Angelina Jolie hat Teile gesungen, aber okay. Man hat wirklich beide Stimmen miteinander auf der Tonspur vermischt. Und deswegen okay. Sind halt auch Teile von ihr dabei, aber eigentlich ist es die Callas.
Also sozusagen wie bei Bohemian Rhapsody mit Rami Malek.
Genau.
Muss man da jetzt ausgewiesener Opernkenner zu sein, um dem Film was abgewinnen oder vielleicht auch um dem Film folgen zu können? Also ist der sehr insiderig?
Kleine Offenbarung meinerseits. Ich war noch nie in meinem Leben in der Oper.
Frau Wollner!
Ja, ich bin Kulturbanause, es tut mir leid. Ich muss ja immer ins Kino gehen, da bleibt keine Zeit. Keine Zeit. Ich weiß immer nur, die Oper ist zu Ende, wenn die dicke Frau nicht mehr singt. Aber das gilt auch, wenn ich unter der Dusche stehe. Und ja, also du musst ähnlich, also ich bin wirklich Opernbanause und ich konnte dem Film trotzdem viel abgewinnen, weil der Regisseur Pablo Larraín hier seine Trilogie über faszinierende Frauen des 20. Jahrhunderts beendet. Mhm. Der hat Jackie gemacht über Jackie Kennedy mit Natalie Portman. Der hat Spencer gemacht über das Weihnachten der Windsors, bei dem Lady Di sich dazu entschlossen hat, sich von Prinz Charles zu trennen. Ja. Wir erinnern uns mit Kristen Stewart in der Hauptrolle. Ist auch, glaube ich, gerade in der ARD-Mediathek oder immer mal wieder in der ARD-Mediathek. Lohnt sich, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, mal da reinzugucken, ob ihr den findet. Und Larraín, der hat einen ganz eigenen Ansatz, von diesen Frauen, diesen Biografien zu erzählen, die alle irgendwie in der Öffentlichkeit standen und sich einem immensen Druck ausgesetzt sahen. Und Jolie spielt sie wirklich verletzbar und natürlich, du ahnst es, mit Parallelen zu ihrer eigenen Biografie.
I think in the way I related to her may be a surprise that probably the part of her that's extremely soft and doesn't have room in the world to be as soft as she truly was and as emotionally open as she truly was. I think in that vulnerability, I share her vulnerability more than anything.
Ja, diese Verwundbarkeit, die schimmert in Maria durch und macht den Film, ob man jetzt Opernkennerin ist oder nicht, wirklich zu einem Erlebnis.
Und eben diese Maria könnt ihr euch jetzt im Kino angucken in dieser Woche. Und seit letzter Woche schon, nicht im Kino, sondern auf Disney Plus, ist eine Serie, die unser Augenmerk geweckt hat, nämlich Paradise. Zumindest mit den ersten 4 Folgen bis jetzt dort vertreten auf Disney Plus. Jeden Dienstag kommt eine neue dazu. Es ist eine Serie von niemand Geringerem als Dan Fogelman, der mit This Is Us vor ein paar Jahren einen absoluten Hit gelandet hat. Only Murders in the Building ist auch von ihm. This Is Us, Riesenerfolg, werden viele von euch gesehen haben, diese Familiengeschichte über mehrere Jahrzehnte erzählt, mit sehr vielen Twists und Wendungen, sehr emotional auch. Paradise ist jetzt wieder mit seinem Lieblingsschauspieler Sterling K. Brown. Was für eine Art Paradies ist das, Anna?
Ja, das ist ein bisschen die zentrale Frage in dieser Serie, die über 8 Folgen lang es nämlich schafft, erstmal ziemlich zu verwirren, was bei Dan Fogelman nicht überrascht, weil der das meisterlich drauf hat, uns mit vielen Twists und Wendungen nicht nur auf falsche Fährten zu bringen, sondern eben auch ein bisschen ratlos im positiven Sinne zurückzulassen. Ich bleibe spoilermäßig erstmal bei der ersten Folge, weil hier gilt, je weniger du weißt, desto besser ist es. Mhm. Es geht um den Mord am amerikanischen Präsidenten, der wird von James Marsden gespielt, ist so das Kaliber Kennedy, also sehr, sehr sympathisch. Und der liegt eines Morgens tot in seinem Schlafzimmer und ins Visier der Ermittler gerät der Security-Chef Xavier von Sterling K. Brown gespielt, denn der hat ihn als letzter am Abend vorher lebend gesehen und eben am nächsten Morgen auch tot gefunden.
Mhm. Wann haben Sie die Leiche entdeckt?
Ich habe um 8.01 Uhr an seine Tür geklopft und fand ihn neben seinem Bett.
Sie waren die letzte Person, die Cal lebend gesehen hat. Haben Sie ihn getötet?
Nein.
Am Ende der ersten Folge allerdings, da gibt es eine große Enthüllung, die gar nicht so viel mit dem Mord zu tun hat, aber diese ganze Serie in ein vollkommen neues Licht taucht.
Eine Enthüllung, von der ich vermute, dass du sie nicht verraten wirst?
Vorher würde ich mir freiwillig mein Trommelfell aufplatzen lassen. Oh, nein, Gott. Es ist zwar einer von vielen Twists, aber lass es mich so formulieren, man spürt von Anfang an, dass in dieser Welt, die wir da sehen, irgendwas nicht so richtig stimmt, nicht so richtig stimmig ist. Es ist nur ein Gefühl, aber dieses Gefühl zieht sich durch und das ist das Grandiose daran.
Kannst du ein bisschen was zu den Figuren noch sagen? Also es gibt den Präsidenten, der allerdings ziemlich schnell tot ist. Trotzdem spielt aber James Marsden noch mit. Es gibt den verdächtigen Security-Chef. Sind das Rückblicke? Also wer zieht da die Strippen? Wer ist dann noch dabei?
Ja, wenn ich dir das jetzt sagen würde, musst du die Serie nicht mehr gucken. Also in Rückblicken lernen wir tatsächlich mehr über den Präsidenten und den Security-Chef. Das Verhältnis der beiden zueinander, die familiäre Situation der beiden und natürlich noch mehr. Eine Figur erwähne ich noch, weil ich auch mit ihr gesprochen habe. Das ist die mysteriöse Milliardärin Sinatra, die irgendwann die Strippen in der Hand hat. Aber auch das bleibt erstmal sehr nebulös und wird von Folge zu Folge spannender.
So, ich hatte eben nicht ohne Grund schon Only Murders in the Building angesprochen. Da finde ich, hält sich die Spannung doch eher einigermaßen in Grenzen, steht auch nicht im Fokus. Warum funktioniert das hier so gut oder besser?
Es ist eigentlich so ein klassisches Whodunit, also wer war der Mörder, aber es hat so viele Puzzleteile, die über die 8 Folgen zusammengelegt werden müssen, dass es sehr großen Spaß macht, in diese doch sehr besondere Welt einzutauchen. Genau darüber habe ich auch versucht, mit den 3 Hauptdarstellenden zu sprechen, mit Sterling K. Brown, mit James Marsden und mit Julian Nichols. Ich bin rein in das Gespräch mit Danke auch, dass ich die erste Folge 2-mal gucken musste, weil kurz vor Schluss mein Mund sowas von offen stand, also nach der ersten Folge, und ich den ersten Twist wirklich erstmal nicht glauben wollte.
I'll just say basically the same thing happened to me when I read the first episode.
Yeah.
And when you have an experience like that, when you read a script, that doesn't come along very often. And so I was sent the first 4 scripts and I had that experience at the end of every episode and within each of the episodes. And then you know you have something special.
James, what about you, buddy?
I hadn't worked in a while and I needed to get back to work.
You can't help yourself, can you?
No, we were at the Emmys a year ago. A year and a half ago, January 2023. Mm-hmm. And I ran into Dan Fogelman there and he stopped me. He said, I know we're not supposed to do this stuff at these events, but I'm writing a show and I have a role for you. I think you would crush. And I'll send it to you. Take your time, read it. And I obviously was flattered. I knew of his work, always wanted to work with him.
Yeah.
And then I read it and I thought it was really complex and interesting. And these two were involved. So it was like, you just want every job to be like this. It was such an easy yes for me.
It was easy for me. I worked with Dan for 6 years. I had the experience over 100 episodes of reading and being like, oh, for real? Oh, for real? Oh, for real? So this was sort of just a continuation of that 6 years. And he said that I have you in mind as I'm writing this character. So hopefully you enjoy it. And I said, let's start. Like, how do we do it? Oftentimes, it's me having a conversation with my representation and be like, should we do this? Should we not? This conversation was like, this is the next project we're going to do. So let's start clearing things up so we can make it happen.
Having the script as a page turner and having in the show all the plot twists, how did you keep track of the story?
I mean, you read it like it's it's linear and not linear because you have to go back into the past to hear some things that affect the future, what have you. You kind of keep all the scripts with you all the time. And sometimes you have to reread things just to refresh yourself and be like, all right, where's Xavier in this point in time? And what did he just do? And what's coming up next? Like I have to remind myself from time to time. And also there's somebody on set who I love. They're called the script supervisor. One of your best friends that you'll ever have on set and be like, what the hell happens after this scene?
Yeah.
In case you just kind of like forget.
Yeah, she was working overtime.
Right. Kathleen is great.
Yeah.
Our hair and makeup department is a good place to check in with that also. Because my character had so many different hairstyles and aging and de-aging. And so you're checking it. They have like everything is sort of a different color. So you know where you are. But you have to pay attention in a different way for sure.
Right.
But what would you say is the core of the show?
I think it's a thriller, mm-hmm. which dives deep into human connections.
Yeah,
I would say.
Yeah.
With a little bit of sci-fi, in the world of politics, but not about politics.
Yep.
And then, yeah.
Yeah. there's also something really interesting about people who are forced to deal with each other who normally would have space to not have to deal with each other. Like, I think when everybody is sort of in a crucible and they can't get away, like, why and how do they find a way to interact with each other? Or either it all just sort of combusts, you know?
How straining extreme circumstances can be on family and relationships. And
that's well said.
You know, what is important to you?
That's well said, sir.
Thanks. You said crucible. That was pretty cool.
Thank you.
But especially after yesterday, what would you say does the show tell us about the days we live in?
I mean, I think that there's a certain level of responsibility that we should have for our planet, right? Like if we take care of it, it will take care of us, right? And we need to be conscientious about that, like not just waiting for other people to do it, but doing our part there. I personally, and this is like sort of not a hot take or whatnot, the sort of combination of capitalism and politics or whatnot, they're so intertwined, it's hard to know who is leading who at the different points in time. And so I think that is something that is worthy of examination as well. I'll leave it there and see what my colleagues have to say.
We don't have any comments.
I agree with everything that Sterling said, and would also just say in our show, you know, we made this before the election.
Yeah.
We never spoke about political parties or even politicians or rich people specifically.
Mm-hmm.
And so it's more for, like, you know, a fully fictional universe that we all had fun inventing together.
One last question. As I mentioned earlier that my jaw dropped when I watched the first episode, and everybody is like, we have to sign a lot of embargoes about not giving away the first twist. How do you deal personally with spoilers?
I want to stab them in the jugular. I think it's a terrible thing to do.
Yeah,
I agree.
Somebody did that to me for The Crying Game. I was like, why the blank would you?
Yeah.
Yeah, it was frustrating.
It's not good. Yeah. The other day, someone told me the Wordle of the day. And I hadn't done
it. Did it ruin your day?
Yeah, ruined my week.
That's what will happen.
And there's, you know, another couple of Wordles throughout the week. But yeah, it's the same sentiment, right?
Yeah.
Same idea.
Not a fan of the spoilers.
Oh. And that says a lot about that personality. Like, they just have to share it.
Right.
Like, it's very selfish.
Yeah.
Thing,
shame I on think. You.
Yeah.
Shame on you. Don't spoil. Please, no. You're not going to spoil anything. So I appreciate
I will not give away anything. Just the recommendation to watch Paradise.
We'll take
thank
it.
You.
I'll take that.
Thank you, guys. Bye.
Thank you.
Bye, Jana.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Und die ersten 4 Folgen, wir hatten es angesprochen vorhin, von Paradise gibt es aktuell jetzt schon auf Disney Plus und bis Mitte März kommt dann jede Woche eine weitere Folge dazu. Da habt ihr also noch eine ganze Zeit lang damit zu tun. Nächste Woche wird es hier alles noch wunderschöner, als es hier eh schon immer ist. Wunderschöner, weil wir uns auf Caroline Herfurth freuen, deren Fortsetzung von Wunderschön, nämlich Wunderschöner, nächste Woche bei uns in den Kinos startet. Und für uns geht dann auch die Berlinale los, das jährliche Klassentreffen der Filmbranche.
Ich werde dann, wie immer, zur Berlinale Devrim Lingnau getroffen haben. Also nicht die treffe ich immer zur Berlinale, sondern den Shootingstar des diesjährigen Jahres. Das ist sie. Wir kennen sie alle aus Die Kaiserin. Die dritte Staffel wurde gerade bestätigt. Ich werde mit ihr natürlich darüber reden, aber auch, wie es ist, Shootingstar zu sein.
Also 5. Jahreszeit in der Filmbranche ab nächster Woche auch hier in Eine Stunde Film. Dazu ein Wiedersehen und Wiederhören mit Caroline Herfurth hier bei uns und ihrem neuen Film im Kino. Da dürft ihr gerne ab jetzt schon anfangen, euch drauf zu freuen. Vergesst die Hausaufgaben nicht, ne? Habt ihr ein bisschen was zu tun bis nächste Woche? Macht bitte dabei keinen Unsinn und keinen Blödsinn und auch keinen Quatsch. Das Wichtigste wäre uns aber, dass ihr bitte nichts guckt, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.